Laut und leise. Schnell und langsam. Politisch, kritisch, witzig. Bürgerinnen und Bürger machen Radio. Bürgerradio aus der Volkshochschule.
Radio Grüne Welle.
Das erfrischende Umweltmagazin.
Herzlich willkommen zur Adventsausgabe von Radio Grüne Welle. Bei uns gibt's in der nächsten Stunde unter anderem Neues von Sarah und Peter, Neues aus dem Bio-Unterricht und Neues aus Nordeuropa. Also bleiben Sie dran. Am Moderationsmikrofon ist übrigens heute Miriam zu hören. Biologie-Erdkunde-Differenzierungskurse der Stufe 10 des Karl-Fuhlrott-Gymnasiums haben sich ein ziemlich großes Projekt vorgenommen. Und zwar die Kartierung von Neophyten im Burgholz. Zu Gast sind heute bei uns hier im Studio Schüler der beiden Kurse, nämlich Miriam Scherf, Magdalena Soika und Robin Schwebinghaus. Und Ralf stellt mit ihnen gemeinsam dieses Projekt jetzt mal vor.
Ja, zunächst, was sind Neophyten eigentlich?
Ja, also Neophyten sind Pflanzen, die seit dem Ende des 15. Jahrhunderts durch Einfluss der Menschen versehentlich oder absichtlich als Zier- und Nutzpflanzen nach Deutschland eingeführt worden sind und dort vorher nicht existiert haben.
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, Neophyten zu kartieren?
Im Bereich Bioerdkunde gibt es das Thema Umweltschutz und dazu wollten wir etwas Praktisches machen. In den vergangenen Jahren wurden schon verschiedene Kartierungsarbeiten im Burgholz durchgeführt. Zum Beispiel wurden Baumarten kartiert oder die Gewässergüte geprüft. Diesmal wählten wir das Thema Neophyten, weil sie in den letzten Jahren die Vegetation des Burgholz beeinflusst und verändert haben.
Warum kartiert ihr Neophyten im Burgholz?
Das Burgholz liegt im Umfeld der Schule und man kann es mit dem Bus gut erreichen. Außerdem sind alle drei Neophytenarten vertreten, die wir gewählt haben.
Welche Bedeutung hat das Thema Neophyten für den Umweltschutz?
Neophyten gefährden heimische Lebensräume und bedrohen dadurch Pflanzen und somit auch Tiere in ihrer natürlichen Umgebung. Aus diesem Grund muss nach Meinung verschiedener Experten der Artenschutz ausgeweitet werden, weil dadurch die Neophyten sogar standorttreue Pflanzen wie die Brennnessel verdrängen.
Besteht eine Gefahr für einheimische Pflanzen und Menschen?
Die drei kartierten Neophyten sind invasive Arten. Das heißt, dass sie unerwünschte Auswirkungen auf andere Arten haben und sie zum Beispiel verdrängen. Für Menschen ist nur der Riesenbärenklau gefährlich, da er phototoxisch ist. Also wenn der Saft, den der Riesenbärenklau absondert, auf die Haut kommt und sich mit UV-Licht verbindet, kann es zu Verätzungen der Haut kommen und dies ist vor allem für spielende Kinder gefährlich.
Welche Neophyten habt ihr kartiert?
Ja, also wir haben einmal den Riesenbärenklau, der wird auch Herkulesstaude genannt, den japanischen Staubenknitterich und das riesige Springkraut kartiert.
Was für Schwierigkeiten gibt es bei der Kartierung?
Wir haben zwei Kartierungen durchgeführt, eine im Mai und die andere im September. Wir haben das Kartierungsgebiet in mehrere Abschnitte aufgeteilt und in manchen Abschnitten musste man durch den Bach warten, wo das Wasser teilweise kniehoch war. In anderen Abschnitten musste man auch Abhänge hochkraxeln, um den Nebenbach weiter folgen zu können. Dort begegneten man vielen Brennnesseln, die einen gepiekst haben. In der ersten Kartierung war dies kaum ein Problem, da das Wasser noch eine angenehme Temperatur hatte. Doch im September war es kalt und sehr unangenehm.
Woran kann man die drei Neophyten erkennen?
Wenn man durch den Wald spaziert, kann man im Sommer bis Herbst ein Knacken hören. Dies sind die Explosionskapseln des Springkrauts, die bei leichter Berührung oder durch den Druck in der Samenkapsel explodieren, wodurch die Pflanze ihre Samen verbreitet. Der Bärenklau hingegen fällt durch seine Größe auf, da er bis zu 3 Meter groß wird, und durch seine riesigen Doldenblüten, die weiß bis rosafarben sind. Den Staudenknitterich kann man ebenfalls an seiner Größe erkennen, doch tritt er nicht wie der Bärenklau vereinzelt auf, sondern findet man ihn oft in großen Beständen. Seine bambusähnliche Sprossachse ist sehr auffällig.
Wie verbreiten sich die Neophyten?
Alle drei Neophyten verbreiten sich auf verschiedene Art und Weisen. Das drüsige Springkraut verbreitet sich durch die Autochorie, das heißt, dass es Explosionskapseln besitzt, welche bei Berührung ausspringen und die Samen bis zu 7 Meter weit wegschleudern. Auch der Riesenbärenklau verbreitet sich durch Samen, lässt sie aber fallen. Diese werden dann vom Wind oder von Gewässern weitergetragen. So kommt es, dass der Bärenklau in 5 Jahren einen Bestand von 100 Metern Breite und mehreren Kilometern Länge bilden kann. Der japanische Staudenknitterich kommt bei uns nicht zur Samenreife, sondern verbreitet sich ungeschlechtlich, also vegetativ. Selbst kleinste Stückchen des Wurzelstockes, die zum Beispiel durch das Wasser getragen werden, können zu neuen Pflanzen heranwachsen. Indes ist es in Japan im September warm genug, sodass sich der Staudenknöterich dort sexuell, also durch Samenbildung, fortpflanzen kann.
Wie werden die Neophyten bekämpft?
Ja, also alle drei Neophyten werden im Burgholz gleichermaßen intensiv, doch nur selten mit Durchschlagen und Erfolg bekämpft. Nach unserer Beobachtung ist nur die Bekämpfung des Bärenklaus erfolgreich. Denn bei der zweiten Kartierung, die wir vorgenommen haben, konnten wir fast keinen Bärenklau mehr finden. Hilfreich ist es, immer wieder die Wurzeln abzugraben. Die Neophyten werden überwiegend im Herbst und im Frühjahr fast ausschließlich mechanisch, das heißt durch Abmähen, Freischneiden und Beseitigen des Mähgutes bekämpft, da der Einsatz von Herbiziden im Burgholz verboten ist.
Welche Argumente gibt es für die Bekämpfung der Neophyten? Welche Argumente sprechen gegen eine Bekämpfung?
Für die Bekämpfung spricht, dass zum Beispiel der Riesenbärenklau, wie gesagt, phototoxisch ist und der Kontakt des Furankumarin mit Sonnenlicht zu starken allergischen Reaktionen führen kann und somit die Bekämpfung in der Nähe von Schulen und Kindergärten durchaus wichtig ist. Ein weiterer Grund kommt dann zustande, wenn Neophyten einheimische, oft naturschutzwürdige Pflanzengesellschaften oder seltene einheimische Pflanzen wie Trockenrasen und bachbegleitende Vegetation be- oder verdrängen. Ein letztes Beispiel, welches dafür spricht, ist, dass die Pflanzen keinen Schutz vor Ufererosion bieten, sondern dass es durch die Pfahlwurzel eher zum Abrutsch der Masse kommt. Ein Beispiel gegen die Bekämpfung ist, dass der Bärenklau mit seinen Blüten als Bienenweide geschätzt wird und dass er durch seine Größe als Deckung für Wildtiere gut ist. Ähnliche Gründe gibt es auch beim Springkraut, welches 3 Monate länger Nektar spendet als andere Pflanzen. Und der Staudenknöterich bietet ebenfalls durch seine Größe Schatten und wird als Wildfutter an Wildäckern genutzt.
Was habt ihr während des Projektes über das Eigentliche hinaus gelernt, zum Beispiel über Pflanzen und Tiere, über das Burgholz?
Wir haben viel Vorstellungskraft und Zusammenhänge zwischen Mensch und Natur gewonnen. Auch konnten wir die Lebensräume der Tiere und ihre Bedrohungen kennenlernen. Jetzt nach der Kartierung kennen wir wahrscheinlich das ganze Burgholz rund um die Schule auswendig, da wir auch den Burgholzbach mit seinen Nebenflüssen kennengelernt haben. Trotz der Mühen hat es uns allen insgesamt Spaß gemacht.
Thank you.
weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich an Finnland denke, denke ich als erstes an Sauna, an schräge Musik und an dunkle Winter. Tatjana dagegen hat auch an die Urwälder im Norden Europas gedacht und berichtet zusammen mit Ralf, was da für Probleme so anstehen.
Warum müssen die Urwälder Finnlands erhalten werden?
In Finnland gibt es knapp 1 Million Hektar Urwald. Um die Artenvielfalt dieses für den Norden Europas typischen Waldes zu erhalten, muss er langfristig geschützt werden. Jede weitere Abholzung der Wälder zerstört den Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen. Außerdem bildet er die Lebensgrundlage für die Rentiere der Sami.
Wie sehen die Urwälder Finnlands aus?
In Finnlands Norden sind die Wälder halbjährig völlig verschneit. Der Schnee kommt im Oktober und schmilzt erst wieder im Mai. Die finnischen borealen Wälder sind Nadelbaumwälder. Kiefern, Fichten und ein paar Birken prägen das Bild. Er zeichnet sich dadurch aus, dass dort Bäume jeden Alters zu finden sind. Von den kleinen, einjährigen Trieben bis zu den 600 Jahre alten Kiefern. Im Wald sind tote, stehende Bäume zu finden und Totholz bedeckt den Boden. Beides ist natürlicher Ausdruck von Wachstum, Zerfall und Erneuerung. Der Boden und die Bäume hängen voller Flechten.
Wie alt werden die Bäume in Finnland?
Greenpeace hat eine Kiefer auf ein Alter von über 650 Jahren bestimmen lassen. Der Baum begann sein Wachstum etwa im Jahre 1330.
Wie viele bedrohte und gefährdete Arten gibt es in Finnland?
Es gibt 564 Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Der Großteil dieser Arten ist auf den intakten Wald mit all seinen Wachstumsphasen angewiesen.
Warum sind die Urwälder für die Sami so wichtig?
Die Sami in Lappland, das ursprüngliche Naturvolk Europas, betreiben traditionell Rentierhaltung mit frei umherziehenden Tieren. Im Winter sind die Rentiere auf die Flechten, die in den Wäldern wachsen, als Nahrungsmittel angewiesen. Pro Hektar wachsen durchschnittlich 500 Kilogramm dieser Flechten, aber nur in den Urwäldern.
Wer ist verantwortlich für die Urwaldzerstörung?
Das staatliche finnische Forstamt Metsähallitus. Es bewirtschaftet im Staatsbesitz befindliche Wälder, auch die Urwälder. Mitverantwortlich an der Zerstörung sind auch die großen Papierhersteller Finnlands, Stora Enso und M. Real.
Was wird aus den Urwäldern gemacht?
Die letzten Urwälder Finnlands landen als Kopierpapier, Briefumschlag, Katalog oder als Wochenmagazin bei uns auf dem Wohnzimmertisch.
Wer profitiert von der Urwaldzerstörung?
Das staatliche Forstamt Metsähallitus und die Papierhersteller Stora Enso und M. Real.
Kostet der Schutz der Urwälder Arbeitsplätze?
Beispiele aus Mittelfinnland haben gezeigt, dass der Tourismus sich zu einem wichtigen Erwerbszweig entwickeln kann. So auch in Lappland. Dort werden in der Tourismusbranche die meisten Menschen beschäftigt.
Kann der Wert von Urwäldern beziffert werden?
Der Wert von intakter Natur ist natürlich unermesslich. Amerikanische Wissenschaftler haben die Naturgüter bemessen und sind zu der Auffassung gelangt, dass intakte Natur 100-fach mehr wert ist als die zerstörerische Nutzung der Rohstoffe, wie zum Beispiel Holz. Urwälder regulieren das Klima, sind Wasserspeicher und sorgen für saubere Luft.
Welche Rolle spielt Deutschland?
Deutschland ist der wichtigste Papierabnehmer Finnlands. Knapp 20% der Papierexporte gehen nach Deutschland.
Was kann der Verbraucher in Deutschland gegen die Urwaldzerstörung tun?
Recyclingprodukte mit dem blauen Engelsiegel kaufen, beim Kauf von Holzprodukten auf das FSC-Siegel achten, Zeitschriftenverlage und Copyshops persönlich auffordern, auf Recyclingpapier umzustellen. Und jetzt sage ich euch die Band Korallinen an aus Finnland mit dem Song Petäjä Korpi. Viel Spaß!
Karvapallo huolen varmaan säkki munakennossa, ei riittävästi unta saatiin talo väki kuorsaa. Joka aamu kello 5 herätytyn kohina on nukkumatsi, mihin oikein säästät uni hiekkaa. Olisinpa suurempi, tulloinkin kuulikkani, uisin ja repisin. Perheen kierro etsi toinen, melkein pahempi kuin toinen, tekki sukka puikolla. se teillä nipistelee kisko yrtyt korvia. Pikaliiman puupin kanssa vaan minäkin ovella. Olisinpa suuretti, muunoinkin kuin unissani. Purisin ja repisin ja hyvin nukkuisin. Toinen kersan sekovika tekee rotta kokeita. Kytketään sen vesikuppiin, antaa teho hoitoa. Pane ruoka-astiaan, pikku viikin pilveä. Kipetillä pakko juota isän tuonti riskejä. Olisinpa suurempi, muulloinkin kuin unissani. Purisin ja repisin ja hyvin nukkuisin. Olisinpa suurempi, muulloinkin kuin unissani. Purisin ja repisin ja hyvin nukkuisin.
In unserer neuen Serie Bitte was erzählt uns Eva heute, was eine Particle Gun ist.
Ja, hallo zu unserer zweiten Folge unserer neuen Serie Bitte was. Wir machen schwierige Begriffe aus Ökologie und Umweltpolitik für Sie verständlich. Heute geht es bei uns um das Particle Gun. Particle Gun, das ist weder der neueste Hollywood-Actionstreifen noch der Name des verbotenen Computerspiels, das sich Ihr Sohn heimlich aus dem Internet heruntergeladen hat. Particle Gun, Sie hören da sicher das Gun, also Englisch Gewehr heraus, ist zwar tatsächlich etwas, was mit Schießen zu tun hat, allerdings wird nicht mit Kanonenkugeln geschossen, sondern mit winzigen Metallpartikeln. Deshalb der Name Particle Gun, Gewehr für Partikel, also kleine Teilchen. Das Brisante an diesen Metallpartikeln ist, auf ihnen sitzt Genmaterial, also kurze Abschnitte der Erbinformation DNA. Particle Gun, die Genkanone, ist damit ein Verfahren der Gentechnik. Man nennt das Verfahren in Deutschland auch Schrotschussverfahren, das klingt dann nicht ganz so spektakulär. Die Genschnipsel werden also durch Beschuss einer Pflanzenzelle quasi mit Brachialgewalt in diese eingebracht. Dort sollen sie sich in das Erbgut der Pflanze einbauen und so zu neuen Eigenschaften bei der Pflanze führen. So richtige Scharfschützen sind die Gentechniker an ihren Particle Guns allerdings nicht. Denn weder der Ort, wo das Gen eingebaut wird, noch die Anzahl der eingebauten Kopien, noch die Wechselwirkung mit anderen Genen können gezielt gesteuert werden. Oft sind einige 10.000 Versuche nötig, bis eine Pflanze mit den gewünschten Eigenschaften entsteht. Aber auch wenn man eine bestimmte Eigenschaft feststellt, der versucht also geglückt zu sein scheint, auch dann ist längst nicht klar, wo das Gen genau sitzt, welche anderen Gene damit direkt beeinflusst werden und wie der Stoffwechsel der Pflanze insgesamt verändert wird. Beim Einbau neuer Gene können in Pflanzen zum Beispiel jederzeit neue giftige Stoffe entstehen. Zum Beispiel durch die Unterbrechung entgiftender Prozesse. Völlig ungeplante Eigenschaften können auch erst nach späterer Zeit des Anbaus auftauchen, in Wechselwirkung mit bestimmten Umweltbedingungen. Halten wir fest, Particle Gun ist ein Verfahren der Gentechnik. Die Gene werden auf kleinen Metallpartikeln in die Zelle eingestoßen. Man weiß aber nicht, wo sie ankommen und welche Folgen das für die Pflanze hat. Das heißt, man weiß auch nicht, wie die Konsequenzen für die Umwelt sind und für den Menschen, der die Pflanze verzehrt. Vom gefürchteten Hollywood-Action-Thriller sind wir also beim Particle Gun gar nicht so weit entfernt.
I turn the news on a while. Thank you.
Von steigenden Ölpreisen sind wir zurzeit ja alle irgendwie betroffen. Sei es, weil die Heizkosten in die Höhe schießen oder weil der Sprit an der Tankstelle schon wieder teurer geworden ist. Höchste Zeit also, dass auch Sarah und Peter in unserer Radiosoap sich endlich mal um das Thema kümmern.
Brrr, sag mal Sarah, ist dir denn nicht kalt?
Doch, etwas kühl ist es schon. Aber ich habe einen dicken Pullover an und finde es nicht so schlimm. Ich versuche im Moment möglichst wenig zu heizen.
Ressourcen und Energie einzusparen ist immer löblich. Aber so kalt, dass man den Atem sieht, muss es doch nicht sein.
Ach, jetzt übertreibst du aber. Außerdem wollen wir ja sowieso gleich wieder gehen. Ich habe im Radio gehört, dass die Heizölpreise schon wieder gestiegen sind. Und aus irgendeinem Grund steigen dann auch die Gaspreise. Wenn ich also unnötig viel heize, kommen ungeahnte Kosten auf mich zu. Und ich muss noch alle Weihnachtsgeschenke kaufen und bin momentan sowieso dauernd pleite.
Interessante Stelle, um mit dem Sparen anzufangen.
Tja, irgendwo muss man anfangen. Und ich komme fast nur zum Schlafen her.
Wie sieht es denn mit der Wärmedämmung deiner Wohnung aus?
Tja, es ist ein Jahrhundertwendehaus. Und soweit ich weiß, ist hier alles völlig ungedämmt. Besonders unangenehm finde ich, dass zwei Außenwände in der Wohnung sind und ich den Keller unter mir habe. Das heißt ständig kalte Füße. Dazu kommt, dass die Wand zum Flur furchtbar dünn ist. Da kann ich gleich die Fenster aufreißen und hoffen, dass meine Zentralheizung für einen neuen Sommer sorgt.
Klingt nach einer schlechten Ausgangslage. Du könntest umziehen oder besser noch deine Vermieterin überreden, in eine nachträgliche Dämmung zu investieren.
Momentan scheint sie keine große Lust dazu zu haben. Naja, vielleicht hilft mir demnächst der Gebäudeenergiepass. Aber dieses Jahr hilft wohl nur sparsam heizen. Dafür ist meine Grundmiete ja recht günstig.
Was ist denn der Gebäudeenergiepass?
Ab 2006 verpflichtet die EU-Richtlinie für die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, alle Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, dass Energiepässe für Neu- und Altbauten erstellt werden. Über so einen Gebäudeenergiepass werden die Energieverbräuche von Häusern vergleichbar. Und als Mieter kann ich dann sehen, worauf ich mich einlasse.
Klingt ja toll. Aber wenn ich notorisch viel heize, verbrauche ich mehr als du, egal wie gut der Dämmstandard ist.
Ja, das stimmt. Aber wenn du deinen super energieeffizienten Kühlschrank absichtlich offen stehen lässt, kannst du die Stromrechnung auch ganz schön in die Höhe treiben. Auf jeden Fall kriegt meine Vermieterin über diese Anpassung der Energieeinsparverordnung eine zusätzliche Motivation, in diesem Haus den Dämmstandard nachzurüsten. Sie kann es sich sogar fördern lassen.
Wo du gerade beim Kühlschrank warst, viel hängt natürlich vom Nutzerverhalten ab. Ist es vielleicht deshalb hier so kalt, weil irgendwo in deiner Wohnung ein Fenster aufsteht?
Klar, ich habe auf beiden Seiten der Wohnung immer ein Fenster auf. Ich möchte doch, dass du weißt, dass hier ein Wind weht. Nee, mal im Ernst, ich habe natürlich kein Fenster auf. Und ich lüfte auch immer nur stoßweise. Und damit hat es sich.
Das ist gut. Auf diese Weise wird die Wärme in der Wohnung gehalten, weil nur die warme Luft entweicht. Die Wohnung, also die Möbel und die Wände, kühlen aber langsamer aus und sind vom Stoßlüften nicht betroffen. So wird es nach dem Schließen der Fenster schnell wieder warm. Falls es vorher jemals warm war.
Ich habe gelesen, dass pro Grad Temperaturunterschied ungefähr 6% der Heizenergie eingespart werden kann.
Und das war der Moment, in dem du beschlossen hast, Gewinn zu machen?
Hör auf zu nörgeln und lass uns gehen. Ich lade dich unterwegs zu einem Glühwein ein, okay?
Ein warmer Kakao im Eine-Welt-Laden wäre mir sogar noch lieber.
Prima, dann kann ich auch gleich einen fairen Adventskalender kaufen.
mucha prostitución, drogas y extorsión por las calles, niños sucios hambrientos, queriendo saltar hasta llegar el momento, ese momento, el que nunca llegará.
Erfrischende Umweltmagazin.
So, das war's für heute mit unserer Weihnachtssendung. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wie immer an dieser Stelle geht ein herzliches Dankeschön an Hardy, der für uns die Technik gemacht hat. Ja, und ansonsten wünsche ich Ihnen noch eine wunderschöne Adventszeit und hoffe, Sie schalten auch im nächsten Jahr wieder ein. Immer am ersten Donnerstag im Monat um kurz nach 20 Uhr, wenn es Zeit ist für die Grüne Welle. Bis dahin.
We wish you This is not my life, it's just a fun fact.
Farewell to a friend. This is not my life.